Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schattenseiten. Ich bin Amelie und eigentlich berichte ich euch jeden Sonntag von einem spektakulären Verbrechen aus Deutschland und der ganzen Welt. Doch vor ziemlich genau einer Woche ist Lotti bei uns eingezogen. Eine 4 Monate alte Podenco-Mischlingsdame, die wir aus dem Tierschutz in Andalusien adoptiert haben. Und natürlich nimmt Lotti gerade sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Und wir genießen das auch total, es ist wunderschön, aber darum habe ich es leider nicht geschafft, eine neue Folge zu recherchieren und aufzunehmen. Das tut mir auch wirklich leid, aber heute gibt es endlich wieder Nachschub für eure Ohren. Wir reisen heute nach Indonesien. Um den Fall etwas für euch einzuordnen, werde ich kurz ein bisschen über die Tradition und die Kultur in Indonesien erzählen. Der Glaube an schwarze Magie und auch an Hexerei und Zauberei ist in Indonesien nach wie vor sehr weit verbreitet. Die Tradition der Zauberei und auch der Spiritualität hat eine sehr, sehr lange Tradition in der indonesischen Geschichte. Ursprünglich kommt sie aus Java, wo es hauptsächlich Landwirtschaft gab. Und hier haben die Menschen versucht, mit Tänzen, Gebeten und halt auch mit Zauberei das Wetter und somit die Ernte zu beeinflussen. Die Menschen glaubten, dass alles auf der Welt eine Seele besitzt, also das Feld, Tiere, alle Gegenstände, die sie besitzen, einfach alles. Und genau darum, weil eben alle Dinge auf der Welt eine Seele haben, beeinflussen sich diese Dinge auch gegenseitig. Die Schamanen damals sagten, dass sie Kontakt mit diesen Seelen aufnehmen können und damit dann auch beeinflussen können, was geschieht. Sie konnten dadurch auch erklären, warum zum Beispiel eine Dürreperiode ausgebrochen ist oder die Ernte einfach ausblieb. Mittels Ritualen und auch Opfergaben konnten dann diese Seelen positiv gestimmt werden und so wurde vermieden, dass etwas Schlimmes passiert. Dass es so etwas wie Magie gibt, hat sich so immer weiter in der indonesischen Kultur verankert und bis heute glauben sehr, sehr viele Menschen, dass es sie wirklich gibt. Sie glauben, dass man mit Magie Krankheiten heilen kann, zum Beispiel. Und genau darum gibt es in fast jeder Region in Indonesien einen oder mehrere sogenannte Zauberer, wie sie sich nennen, die die Menschen dann aufsuchen, wenn sie Hilfe benötigen oder einen Rat brauchen. Das nur ganz kurz und ganz grob zur Geschichte der Magie und Spiritualität in Indonesien. Ich möchte nicht zu tief darauf eingehen, aber einfach nur, dass ihr wisst, dass es bis heute ein fester Bestandteil der Kultur dort ist. Wir springen nun zum 4. April 1997 in ein kleines Dorf im Norden des Landes. Es ist ein ruhiger und friedlicher Ort, umgeben von Feldern und Zuckerrohrplantagen. Und hier wohnt die 21-jährige Sri Kamala Devi. Sie ist ein ruhiges und fröhliches Mädchen. Aktuell hat sie jedoch Probleme mit ihrem Verlobten und sich heftig mit ihm gestritten. Die beiden haben wohl schon länger Probleme und somit stehen sie ganz kurz vor der Trennung. Devi möchte das aber um jeden Preis vermeiden und darum will sie sich den Rat eines Zauberers einholen. Vielleicht hilft seine Magie dabei, dass Devi und ihr Verlobter sich nicht trennen und wieder eine glückliche Beziehung führen können. Dieser Zauberer oder Magier, je nachdem wie man es nennen möchte, heißt Ahmad und wohnt einige Kilometer entfernt. Devi glaubt fest daran, dass er für sie ein paar Zaubersprüche aufsagen kann, um sie von ihren Ängsten der bevorstehenden Trennung zu befreien. Und so bittet sie einen 15-jährigen Jungen, der Andreas heißt, ob er sie zu Ahmad fahren kann. Andreas stimmt zu und die beiden machen sich auf den Weg. Andreas ist nämlich Rikscha-Fahrer und verdient somit seinen Lebensunterhalt. Während der Fahrt fragt Andreas dann Devi, was genau sie in dem anderen Dorf machen will. Und Devi druckst wohl erst ein bisschen rum, erzählt ihm dann aber, dass sie Probleme in ihrer Beziehung hat und dafür Ahmad aufsuchen möchte, damit dieser ihr hilft. Sie bittet Andreas aber auch, davon niemandem zu erzählen, weil sie erstens nicht möchte, dass sich im Dorf herumspricht, dass sie Probleme in ihrer Beziehung hat und zweitens ist es ihr auch peinlich, zu Ahmad zu gehen. am Ziel angekommen, bittet dann Dewi Andreas wieder nach Hause zu fahren. Sie ist sich nämlich ganz sicher, dass sie nach der Sitzung bei dem Magier schon irgendwie einen Weg nach Hause finden wird. Und so macht sich Andreas dann wieder auf den Heimweg. Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnt, ist, dass Dewi nie wieder nach Hause kommen wird. Innerhalb weniger Stunden wird die junge Frau stranguliert und in einem der Zuckerrohrfelder vergraben. Doch was genau ist an diesem Tag geschehen? 3 Tage später, nachdem es unaufhörlich geregnet hat, läuft ein junger Farmer über das Zuckerrohrfeld und sieht, dass der Regen zwar die oberste Schicht des Bodens weggewaschen hat, aber an einer Stelle sich noch ein kleiner Haufen Erde befindet. Anscheinend hat er dem Regen standgehalten und der Farmer findet das irgendwie merkwürdig und möchte sich gerne ein genaueres Bild davon machen. Als er sich dem Erdhaufen nähert, findet er Dewis nackten und bereits verwesenden Körper. Ihre Hände sind hinter dem Rücken gefesselt und sie hat sehr starke Einblutungen am Hals. Zunächst herrscht ein bisschen Verwirrung, denn der Farmer kontaktiert natürlich sofort das Militär, das in diesem Fall dafür zuständig ist. Doch die Person, mit der er spricht, sagt, dass sie zunächst erst einmal sich Hilfe suchen sollen und gemeinsam mit ein paar anderen Männern erstmal ausgraben, was er da gefunden hat. Und wenn es sich tatsächlich um einen menschlichen Körper handelt, dann soll er sich nochmal melden. Und wenn es sich nur um Tiere oder tierische Überreste handelt, dann könne er selber entscheiden, was damit geschieht. Und so finden sich schnell 6 Männer zusammen, die gemeinsam Dewis Körper ausgraben. Dass es sich um einen menschlichen Körper handelt, steht relativ schnell fest, warum dann auch das Militär und die Polizei dazugezogen werden. Doch was die Ermittler auf dem Feld in diesem kleinen und friedlichen Dorf finden, lässt das ganze Land, wenn nicht gar die ganze Welt, erschaudern. Insgesamt finden sie die Leichen von 42 Frauen, alle zwischen 17 und 40 Jahre alt, vergraben auf dem Zuckerrohrfeld. Doch wer steckt hinter diesen schrecklichen Taten? Das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer ansehen. Ahmad Suraji wird mit dem Namen Nasib Keloang am 12. Dezember 1952 geboren. Warum er seinen Namen änderte, erzähle ich euch gleich. Sein Vater ist auch ein Zauberer, der sehr angesehen ist in dem Dorf. Ahmads Mutter ist Hausfrau und kümmert sich um die Kinder und um den Haushalt. Von Anfang an ist Ahmad also umgeben von Magie und sein Vater war dadurch ein sehr angesehener und gefragter und respektierter Mann. Doch ganz im Gegensatz zu seinem Vater hat Ahmad nicht viele Freunde, weil die anderen Jungen im Dorf ihn merkwürdig finden und vielleicht haben sie auch ein bisschen Angst vor ihm, dem Sohn eines Magiers. Wir wissen nicht allzu viel über Ahmads Kindheit, aber was feststeht, ist, dass er sehr, sehr einsam ist. Und so sucht Ahmad sich eine Beschäftigung. Er begeht immer wieder Diebstähle und wird wegen Körperverletzung verhaftet. Als Ahmad 19 Jahre alt ist, muss er dann für seine Taten auch ins Gefängnis. Insgesamt wird er 10 Jahre dort verbringen. Das indonesische Gesetz ist wirklich sehr streng, wenn es um Straftaten geht. Wird man zum Beispiel wegen des Dealens mit Drogen erwischt, erhält man sofort die Todesstrafe. Von daher ist es auch kein Wunder, dass man in Anführungszeichen nur für Diebstahl und Körperverletzung dort für 10 Jahre eingesperrt wird. Mit 29 Jahren kann Ahmad dann das Gefängnis wieder verlassen. Doch nicht einmal ein Jahr später muss er wieder ins Gefängnis, weil er versucht hat, Kühe zu stehlen. Sein Plan ist es, die Kühe zu stehlen, zu schlachten und dann auf dem Markt zu verkaufen, um so seinen Lebensunterhalt zu ergaunern. Doch dieser Plan geht nicht auf. Ahmad wird erwischt und verurteilt. Und nach der 2. Gefängnisstrafe dann will er sein Leben aber endlich umkrempeln. Er ändert jetzt seinen Namen zu Ahmad Suraji, kauft sich ein kleines Haus und wird ein Viehbauer. Er heiratet 3 Frauen, die alle Schwestern sind, und diese Frauen gebären ihm 9 Kinder. Also hat Ahmad viel zu tun. Tagsüber kümmert er sich um die Farm und um das Vieh und am Abend tritt er in die Fußstapfen seines Vaters und hält schamanische Sitzungen ab. So wird Ahmad dann auch endlich zu einem respektierten Mann in der Gegend. Er gilt als hilfsbereit und nimmt sich gerne der Probleme seiner Nachbarn an. Frauen zum Beispiel kommen zu ihm, wenn sie Hilfe in der Liebe benötigen oder attraktiver werden wollen oder gar einfach nur, damit sie ihre Schönheit behalten. Prostituierte besuchen Ahmad, damit er ihnen dabei hilft, mehr Kunden anzuwerben. Also Frauen kommen mit jeglicher Art von Problem zu Ahmad und erhoffen sich durch seine Rituale und die Magie, dass er ihnen helfen kann. Mit der Zeit wächst das Vertrauen in Ahmad und immer mehr Frauen und natürlich auch Männer kommen zu ihm. 1986, da ist Ahmad 35 Jahre alt, überkommt ihn eine Vision. Der Geist seines Vaters besucht ihn im Traum und sagt, Zitat, »Du musst den Speichel von 70 toten Frauen trinken, dann wirst du unglaublich mächtig werden und du hast die Kraft, unsichtbar zu werden.« Und sagen wir mal so, Ahmad nimmt diese Vision wirklich ernst. Und seine Opfer werden die Frauen, die eigentlich zu ihm kommen, damit er ihnen hilft. Bevor Ahmad die Frauen tötet, lässt er sich aber natürlich noch für die Magie bezahlen, für die Frauen eigentlich zu ihm kommen. Umgerechnet müssen das pro Sitzung ungefähr $200 gewesen sein. Also bezahlen die Frauen ihm die $200, um sich anschließend umbringen zu lassen. Aber das wissen sie ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Weil er möglichst schnell die unfassbare Zahl von 70 Morden erreichen möchte und er nicht so lange warten will, bis sich so viele Frauen freiwillig zu ihm begeben, bestellt er sich Prostituierte in sein Haus, um sie dann anschließend zu töten. Insgesamt geht seine Mordserie über 11 Jahre und niemand will etwas mitbekommen haben. Und da spielten Ahmad 2 Dinge in die Karten. Denn Prostituierte leben ja häufig unter dem Radar und sind nicht selten auf sich ganz allein gestellt. Und so sind sie die perfekten Opfer für Ahmad, weil die Prostituierten niemals als vermisst gemeldet werden. Außerdem ist es auch so, dass die Frauen, die zu Ahmad kommen, dies immer heimlich machen. Niemand will zugeben, dass sie einen Schamanen besuchen, obwohl es wirklich viele Menschen machen. Darum kommt Ahmad auch mit den Morden an den Frauen davon, die keine Prostituierten sind, weil die Angehörigen ja nicht wissen, dass der letzte Weg ihrer Freundin, Frau oder Mutter zu Ahmad führte. Wenn eines seiner Opfer bei Ahmad angekommen ist, lässt dieser sich zunächst bezahlen und dann führt er die Frau auf das Zuckerrohrfeld hinter seinem Haus. Dort angekommen, gräbt Ahmad dann mit der Frau zusammen ein Loch und die Frau muss sich als Teil eines sogenannten Rituals in dieses Loch hineinsetzen. Dann wird die Frau bis zur Hüfte in diesem Loch eingegraben. Ahmad bindet ihr die Hände hinter dem Rücken zusammen und nimmt ein Kabel, das er dabei hat, und stranguliert die Frau damit, um nach ihrem Tod dann den Speichel aus dem Mund der Frau zu trinken. Manchmal lässt Ahmad auch nur die Frau das Loch graben, also steht er dann daneben und sieht zu, wie die Frau ihr eigenes Grab schaufelt. Nachdem Ahmad dann den Speichel getrunken hat, zieht er sein Opfer aus. So liegt die Frau dann halb im Boden vergraben und mit dem Oberkörper auf dem Feld. Ahmad dreht den Kopf der Toten dann so, dass das Gesicht in Richtung seines Hauses zeigt. Er denkt, wenn er den Kopf in Richtung seines Zuhauses ausrichtet, dass dies dann seine übernatürlichen Kräfte noch verstärken würde. Damit die Frau schneller verwest, schaufelt Ahmad dann Erde auf den Oberkörper und lässt die Leiche einfach liegen. Die Kleidung, den Schmuck und auch das Portemonnaie und so weiter nimmt Ahmad dann mit in sein Haus und versteckt die Sachen dort. Seine drei Ehefrauen werden später aussagen, dass sie von all dem überhaupt nichts mitbekommen haben. Am 27.04.1997 fliegt Ahmad dann endlich auf, als der andere Farmer über genau dieses Feld läuft. Und ich hatte euch ja am Anfang erzählt, dass insgesamt 6 Männer dabei geholfen haben, die Leiche der Frau aus dem Feld auszugraben. Und einer von diesen Männern war Ahmad selbst. Er tat so, als wäre er super schockiert, dass man eine Leiche hinter seinem Haus gefunden hat und wollte so den Verdacht von sich ablenken. Doch der 15-jährige Rikscha-Fahrer Andreas erinnert sich an Dewi. Er erinnert sich auch daran, dass sie ihm erzählt hat, dass sie zu Ahmad gehen wollte. Und so wird Ahmad verhaftet und insgesamt 4 Tage lang verhört. Am Anfang bestreitet er, irgendetwas mit der Tat zu tun zu haben, doch irgendwann knickt er dann auch ein. Er gesteht, was er während des letzten Jahrzehnts getrieben hat. Zuerst gesteht er den Mord an Dewi. Er erzählt, dass es etwa 12 bis 15 Minuten gedauert habe, bis sie tot war und er den Speichel trinken konnte. Danach, so sagt er, habe er sie ausgezogen mit der Hilfe seiner eigenen Ehefrau. Also zumindest eine seiner Frauen muss ihm also bei diesen abscheulichen Taten geholfen haben. Ahmad sagt aber, dass es das allererste Mal war, dass eine seiner Frauen ihm dabei geholfen hat. Ahmad berichtet dann, dass er immer genau das gleiche Ritual durchgeführt hat, wenn er die Frauen umbrachte. Also, die Frauen kamen alle in sein Haus, bezahlten ihm die umgerechnet knapp 200 Dollar, dann führte er sie zum Feld, ließ sie ihr eigenes Grab schaufeln, beerdigte sie dann bei lebendigem Leibe bis zur Hüfte, verband ihnen die Hände hinter dem Rücken, strangulierte sie mit dem Kabel, zog sie dann aus, trank den Speichel, drehte den Kopf in Richtung des Hauses und verbuddelte dann die Leiche notdürftig mit etwas Erde. Insgesamt hat er das 42 Mal getan, mindestens. Zitat: Wir sind alle nur Menschen. Wir haben unsere Stärken und unsere Schwächen. Und wenn ich mich korrekt erinnere, habe ich 42 Menschen getötet. Und so machen sich die Ermittler dann auf die Suche nach den anderen Leichen. Doch viele von ihnen sind bereits vollständig verwest und können dann auch nicht mehr identifiziert werden. Manche von ihnen sind noch nicht so verwest und können dann von Angehörigen identifiziert werden. Manche Menschen gehen auch davon aus, dass es wirklich noch weit mehr Leichen geben muss, aber das konnte bisher nicht nachgewiesen werden. Ahmad berichtet, dass die Morde nie sexueller Natur waren, sondern ein Weg, um an Geld zu kommen, aber vor allem, um die monströse Zahl von 70 toten Frauen zu erreichen, deren Speichel er ja trinken wollte, um unsichtbar zu werden. Es gibt noch ein weiteres Zitat von Ahmad. Er sagt: Mein Vater hat mir nicht direkt gesagt, dass ich 70 Frauen töten soll, aber ich dachte, dass es Jahre dauern würde, wenn ich warte, bis ich die Gelegenheit habe, um 70 tote Frauen zu sehen. Und so habe ich die Chance ergriffen, um so schnell wie möglich an die 70 Frauen zu kommen, und ergriff die Initiative und tötete sie. Am 24. April 1998 wird Ahmad Suraji dann wegen des 42-fachen Mordes für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Im Juli 2008, also knapp 10 Jahre später, wird dann die Hinrichtung durch Erschießen durchgeführt. Ahmads 3 Ehefrauen wurden ebenfalls verhaftet, weil man ihnen vorwarf, dass sie bei den Morden mitgeholfen haben. Eine seiner Frauen wird dann auch als Komplizin verurteilt und zunächst zum Tode, doch hinterher wird das Urteil nochmal revidiert und sie bekommt eine lebenslange Haftstrafe. Die anderen beiden Ehefrauen werden nicht verurteilt. Ja, das war unser heutiger Fall. Super unheimlich, wie ich finde, gerade auch, weil das alles noch nicht so lange her ist. Und wenn man an Magie und Zauberei und so weiter denkt, dann würde man eigentlich, denke ich, davon ausgehen, dass sich dieser Fall vor langer, langer Zeit zugetragen hat. Mit dieser Mordserie geht Ahmad Suraji in die Geschichte der grausamsten Serienmörder überhaupt ein. Wie immer bin ich sehr gespannt auf eure Meinungen und auch auf euer Feedback zu diesem Fall. Die Bilder zu der Folge lade ich jetzt gleich direkt hoch, das heißt, ihr könnt sie wie immer bei Instagram sehen. Ich bedanke mich noch einmal bei euch für eure Geduld und euer Verständnis, dass die neue Folge jetzt so lange hat auf sich warten lassen. Ihr habt mir ganz viele liebe Nachrichten geschrieben und ich freue mich wirklich über jede einzelne davon. Außerdem sind auch schon einige von euch meinem Aufruf gefolgt und haben mir eine nette Bewertung bei Apple Podcasts dagelassen, denn mit einer guten Bewertung helft ihr mir wirklich ungemein. Ich mache den Podcast ja unentgeltlich und in Anführungszeichen ist er ja auch nur mein Hobby. Ein Hobby, was ich wirklich liebe. Aber natürlich möchte ich auch, dass möglichst viele Menschen Schattenseiten in ihrer Podcast-App finden und dafür sind gute Bewertungen bei Apple Podcasts essentiell. Von daher würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn ihr euch 30 Sekunden Zeit nehmt, einfach kurz zu Apple Podcasts gebt. Entweder lasst ihr nur eine Sternebewertung da oder schreibt noch einen netten Kommentar. Das wäre toll. Das war es dann auch für heute von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen schönen und hoffentlich genauso sonnigen Sonntag wie hier und natürlich auch eine gute Woche. Und wir hören uns dann hoffentlich nächsten Sonntag wieder. Und bis dahin, passt gut auf euch auf.